Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Du kümmerst dich.
Ich kümmere mich.
Oh yeah, wenn Wasser eine Stimme hätte, dann wäre es die kümmernde Stimme von Anka Trigoni und von...
Nito Torres.
Oh ja, das bin ich. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren, wir sind der Clownfisch in eurer Anemone, wir sind der Flötenfisch auf deinem Schreibtisch, denn hier liegt eine Blockflöte, wir Flötenfisch hatten wir schon mal, aber hier liegt eine Blockflöte, die haben Astur, haben die liegen lassen, die pfeifen.
Ja, so sind sie, diese jungen Männer.
Ja, ich hatte Abenddienst bei Astur, es war sehr, sehr schön.
Hat echt, ist ein geiles Programm,
ja,
ne?
Super Programm und die Jungs sind auch wahnsinnig nett. Auf jeden Fall haben die ihre haben die ihre Flöte liegen lassen. Die blöden Flötenspieler. Ja, aber diese Nummer, wo sie sich gegenseitig reingreifen und Klavier und gleichzeitig Geige spielen, also das ist schon echt erstaunlich.
Ja.
Erstaunlich.
Naja. Und ich mag ja, wie die beiden miteinander irgendwie, ich mag das einfach. Ja. Also, ja. Und auch das Dominik ist, glaube ich, einer der lustigsten Menschen, den ich kenne. Mhm. So, also ich finde, also hinter der Bühne vor allen Dingen. Also auch auf der Bühne, natürlich ist ja sein Job, aber ich finde auch hinter der Bühne finde ich ihn wahnsinnig lustig.
Okay. Ja, das kann ich so nicht bestätigen, weil die kamen an und waren so in sich gekehrt ein bisschen. Dann haben sie sehr viel probiert. Mhm. Aber sie waren wahnsinnig nett. Also ja, ich hatte ja auch überlegt, mit denen ein Gespräch zu führen. Es hat aber aus Gründen nicht hingehauen, denn ich war im Musical. Lieber Ann-Kathrin, ich war in The Greatest Show.
Ihr wisst alle, wie ich zu Musicals stehe, deswegen darf ich das hier offen sagen, es tut mir sehr leid.
Nee, es muss dir gar nicht leid tun. Es war sehr bunt, es war sehr laut, es war sehr lang, sehr viel Musik im Metronomtheater.
Ja, das hoffe ich ja wohl mit der Musik, es wäre ja sonst vollkommener Schwachsinn.
Richtig, du hast mal wieder so recht.
Ach, ich bin so klug.
Klug. Aber es war auch mit viel Tanz und Kostümen, also ja, es war schon eine ziemliche Show.
Aber das Konzept war aber noch nicht mal unter einem bestimmten Thema, sondern einfach das Thema war Musical und dann wurden sehr viele Songs gesungen. Es war keine Storyline oder irgendwie
Nein,
sowas.
Es gab keine Storyline, es gab im ersten Teil das Beste der 70er, 80er, 90er und das Beste von heute. Das Beste von heute nicht, sondern doch auch ein paar Sachen von heute. Es gab ein paar unbekannte Musicals, die kaum jemand kennt. Das fand ich sehr spannend, weil es mal was ganz anderes war. Und dann die letzte halbe, dreiviertel Stunde, würde ich mal sagen, war The Greatest Showman, dieser Film. Und im Endeffekt war es wie bei uns hier, nur halt in sehr bunt und sehr laut und sehr viel Kostüme und sehr viel LED-Leinwand und so. Also, und die nehmen 120 Euro im Parkett.
Ja, sportlich.
Das ist sportlich. Beschwer sich nochmal einer darüber, dass wir unsere Karten in Euro teurer machen.
Ja, das ist das denke ich mir so oft, wenn ich in anderen Lokalitäten andere Sachen mir angucken möchte, wo ich denke, hui, da musst du aber auch, musst auch Geld haben, um das zu machen.
Naja. Na gut, aber trotzdem, es war ein schöner Nachmittag, ich war da mit meiner Tochter, wir haben das sehr genossen, weil das eine unserer beiden Musiken ist, Greatest Showman, die haben wir immer als wir hier hingezogen sind, haben wir die immer angemacht und haben die laut im Auto mitgegrölt.
Wie schön.
Und deswegen haben wir das sehr genossen. Danke Andreas Luketa an der Stelle für die Einladung. Ja, das war übrigens auch mit einer der Gründe, warum ich es irgendwie letzte Woche nicht geschafft habe, einen Podcast zu machen. Es war so viel zu tun.
Ja, aber bei mir war auch so viel Gehassel und dann bin ich ja auch noch nach Antwerpen gefahren und so. Dann, also es war einfach, ach, dieser ganze Jet-Set, es ist wirklich schlimm.
Ja, es ist schlimm. Dieses boheme Künstlerleben, das wir führen. Jan-Philipp Zimny war da.
Ja,
tolles Programm. Ein wundervolles Programm.
Das hat so Freude gemacht.
Wirklich, wirklich, wirklich toll. Richtig, richtig toll. Also mein Lieblingsding war, als er diese Geschichte erzählte im Zug, war das im Zug oder im Bus, ich bin mir nicht ganz sicher, S-Bahn, dieses Piktogramm mit der schwangeren Frau und dem alten Menschen mit dem Gehstock. Und dann, er setzte sich dahin, weil er hat ja einen Behindertenausweis und dann kommt die Schaffnerin und guckt, oder die Kontrolleurin schaut ihn an, schaut auf das Piktogramm und sagt, die Frau auf dem Foto ist nicht fett. Die ist schwanger. Und er dann 30 Minuten darlegt, auf wie vielen Ebenen sie ihn jetzt diskriminiert und beleidigt hat. Das war eine mega Nummer. Echt.
Ja, ich fand's auch. Es war einfach ein richtig, richtig gutes Programm. Es war ein total guter Abend. Es hat super, super Freude gemacht.
Ja, ja. Du warst in Antwerpen.
Ich war in Antwerpen.
Ah, dieser Bahnhof.
Ja, da waren wir auch.
Dieser
ja.
Bahnhof ist der Wahnsinn,
da sind wir oder? Einmal hingelaufen. Das war wirklich Wahnsinn. Der sieht vor allem aus einfach wie eine Miniaturnachbildung von der Grand Central Station. Oder umgekehrt wahrscheinlich ist es
das
eher.
Das hat mir ein Freund neulich gesagt.
Total, mit dieser Treppe.
Ich kenne die Grand Central Station nicht. Und der sagte auf jeden Fall, das ist...
Der Aufbau ist...
Genauso schön, genau. Nur kleiner.
Genau. Ja. Also wahrscheinlich ist es ja dann umgekehrt, dass in Amerika, weil das ist ja jünger im Zweifelsfall, dass das also... Gehe ich stark von aus, dass das irgendwie eine Nachbildung ist. Ich meine, es heißt ja nicht umsonst da alles New Harlem und New Amsterdam und diese ganzen Sachen.
Das stimmt.
So, gibt also
es auch New Antwerpen?
Antwerp.
Antwerpen.
Antwerpen. New Antwerp. Nein, es war total schön. Also es war richtig, also ich war ja mit Frau Janke da und wir haben Kunst gemacht, also haben uns Kunst angesehen. Wir waren aber auch in wahnsinnig tollen Geschäften und waren so ein bisschen der Teufel trägt Prada-mäßig unterwegs.
Uha.
Waren sehr gut essen. Ich war abends sogar noch aus und tanzen. Also es war ein
also
Traum.
Das volle Programm.
Alles, was geht, hat diese mit Stadt Pommes. Mir gegeben. Ja, die waren leider schlecht. Da haben wir leider das war ein richtig dummer Fehler. Ich kann es nicht anders sagen. Ich war auch von mir selber ein bisschen enttäuscht.
Okay.
Aber wir sind zum Bahnhof gelaufen, um diesen Bahnhof halt noch zu sehen, bevor wir abfuhren. Und ich habe gesagt, ey, Gerburg, ich brauche unbedingt noch belgische Pommes. Und zwar die mit der Käsesoße. Ich weiß nicht, wenn sich irgendjemand auskennt mit belgischen Pommes. Es gibt so eine Bechamel-Käsesoße, die da drauf machen. Es ist ein Traum. Deshalb, ich war sehr lange mit dem Luxemburger zusammen. Das war mein Lieblingsessen.
Bechamel-Käsesoße.
Ja, unglaublich geil. Ha, richtig gut.
Vorsichtig. Hui, du bist on fire.
Oh, lecker, 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 lecker. Aber ich dachte dann, naja, okay, hier ne, nur Einkaufsgedöns und nur so Touri-Kram. Hier wird es wahrscheinlich diese Pommes nicht geben. Und dann habe ich aber gesehen, oh, ein Quick. Und ein Quick ist ein belgisches McDonald's. Und dann dachte ich, naja, also es sind Pommes, die werden ja wohl belgische Pommes haben, weil eine belgische Kette. Stimmte nicht, die hatten einfach ganz normale Pommes. Das war mein Pommes-Erlebnis. Das war sehr traurig.
Ja. Das tut mir sehr leid für dich. Ja.
Aber ansonsten habe ich sehr gut gegessen.
Ja, okay. Ich war letzte Woche auch in Köln auf dem Konzert noch. Das möchte ich auch noch ganz kurz vorstellen. Nämlich, ich war wieder bei Glenn Hansard, den ich jetzt dann zum dritten Mal, glaube ich, gesehen habe. Oder vierten Mal, bin mir nicht ganz sicher. Und bin jedes Mal wieder begeistert. Also ich hatte diesmal sogar gar keine Lust, sondern das war eine spontane Idee. Ich habe einen Kumpel eingeladen, der hatte Geburtstag, da war ich da. Da habe gesagt, wie sieht's aus, hast du Bock? Lade ich ein. Dann sind wir hingegangen und haben uns das angeguckt und es war wieder total super. Es war wieder total super. Also wirklich, 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 wirklich sehr schön. Und damit komme ich jetzt schon zu meinem Song der Woche. Ja, natürlich. Bitte. Denn das ist auch das einzige Video, das ich an dem Abend gemacht habe, weil ich mir sonst immer verbiete, Videos von Konzerten zu machen. Weil ich das ganz schrecklich finde. Aber ich musste natürlich Falling Slowly aufnehmen, denn das ist mein Weckton. Das ist mein Weckton. Davon werde ich jeden Tag geweckt. Und meine Kinder haben dieses, die ist das sofort immer aufstehen, wenn diese Musik läuft. Immer. Und deswegen musste ich das natürlich aufnehmen. Und deswegen kommt diese Woche auf unsere Playlist, die schlecht gefütterte Playlist, kommt Falling Slowly von Glenn Hansard.
Oh, das ist ja dieser Film.
Marketta Eber, aber dieser Film ist so toll.
Oh, es ist so wundervoll.
So schön. Und dann habe ich da also auch ein merkwürdiges Erlebnis der dritten Art gehabt, natürlich. Logisch, weil es immer passiert, wenn ich irgendwo hingehe. Ich stehe mit meinem Kumpel, wir unterhalten uns. Sieht der ein Plakat und sagt, oh, geil, oh, der ist super, da gehen wir, lass mal gucken, wann spielt der denn? Und dann sind wir auf die Plakate gekommen, dann springt so ein Typ ins Bild und stellt sich so in mein Gesichtsfeld. So. Bewegt sich so hin und her, weil ich will an dem vorbeigucken auf die Termine und denke, was ist das für ein Idiot, was will der von mir? Ey. Und er stellt sich wirklich in mein Gesicht und glotzt mir in die Augen. Und ich denke, meine Fans sind eigentlich nette Menschen.
Was ist hier los?
Was ist das? Kenne ich den? Haben wir mal zusammen geduscht? Oder was bist du für einer? Und dann stellt sich raus, das war der Carsten Wrede vom Tresor. Der war auch zufällig da. Jetzt habe ich den mit ganz anderen Haaren und auch.
Ja, und in dem Kontext und so, das kenne ich. Ja, ja.
Null.
Ja.
Aber wenn sich wirklich einer vor dein Gesicht stellt und dich so anguckt wie so ein, wie so ein Kasperle und sagt, na, kennst du mich? Kennst du mich? Denkst du, also war,
Ficken
so.
Sie sich, ja, genau.
Geh weg! Hau ab! Ich war kurz davor rauszuholen. Ja, das war ein interessantes Dings. Genau. Auf jeden Fall war mir klar, ich muss Glenn Hansard nochmal sehen. Und jetzt komme ich zu was ganz anderem.
Ja.
Ich gucke gerade eine Serie. Shogun. Hast du die zufällig gesehen? Gibt's, aber ich glaube, bei Disney kann man die jetzt gucken. Ich meine, Disney bin ich sicher.
Erzähl mal.
In den 80ern gab es so eine Miniserie mit ich wollte gerade sagen, Benedict Cumberbatch, der hieß anders, der hieß David, ihr wisst, von wem ich rede, der so ein Schöner mit einem Bart, so, und der ein englischer Seemann, der an der japanischen Küste landet im 16. Jahrhundert und dann da so in politische Ränke und sowas gerät. Das war eine Serie, Vierteiler, glaube ich, in den 80er Jahren. Gott, wie heißt denn der Schauspieler nochmal? Kennt jeder in meinem Alter.
Ein schöner Schauspieler mit Bart.
Ja, ja,
den
ja.
Den kenne ich doch auch mit Sicherheit.
Den kennst du auch, hast du bestimmt schon mal gesehen. Scheißegal, ist gar nicht wichtig. So, und da sind natürlich die ganzen alten Japaner, und jetzt in der neuen Ausgabe, die wirklich, die echt gut ist, die zehnteilig ist leider, also auch echt dann auch immer nur so 60 Minuten, also wirklich lange, lange, bis man da mal durch ist, sind diese Städte nachgebaut, diese japanischen Städte. Und diese japanischen Städte, die sind ja alle aus Holz, weil die ja in so einem Erdbebengebiet liegen. Und dann, das heißt, wenn da was kaputt geht, also die haben einfach keine alten Gebäude. Da gibt es keine alten Gebäude, weil alles aus Holz ist. Wenn es kaputt geht, kann man es schnell wieder aufbauen. Deswegen haben die das aus Holz gebaut.
Macht ja Sinn, ja.
Ergibt ja Sinn. Und dann habe ich heute Morgen einen Beitrag gehört über Ägypten. Und über die Pyramiden. Über die Pyramiden, die 4500 Jahre alt sind. Also im Gegensatz dazu wirklich mit eines der ältesten Gebäude, die es auf der ganzen Welt gibt. So, die auch noch existieren. Und für mich ist das ja ein Kindheitstraum, die einmal echt wirklich in live zu sehen. Und da habe ich mich heute Morgen auf der Fahrt gefragt, hast du sowas, wo du sagst, boah, das will ich sehen, Himalaya, bevor ich irgendwann mal den Arsch zukneife?
Himalaya.
Himalaya. Mhm. Also die Berge, das Himalaya-Gebirge, da so dann hochkraxeln oder was?
Ja, also sagen wir mal kraxeln, glaube ich nicht, aber so weit hoch, wie man kommt. Mhm. Also ich habe mal sehr viel mich mit Buddhismus und dem Dalai Lama und so beschäftigt. Und irgendwie hat das Berge überhaupt, also irgendwie besondere spirituelle Gebirge sind irgendwie was. Genauso wie ich unbedingt mal auf die Lofoten möchte. Also alles, was so ein bisschen mystisch, glaube ich. Ich glaube, das ist was mich
Dolomiten?
Reizt. Ja, auch. Das, ja.
Ich glaube, von Bozen aus gesehen. Oder ist das Meran, wo man direkt unter den Dolomiten, unter diesen Fingern da ist. Das sieht schon tierisch aus, ja.
Und du hast die Pyramiden.
Ich will unbedingt die Pyramiden, das ist seit meiner Kindheit, will ich die Pyramiden sehen. Und die chinesische Mauer. Aber eigentlich will ich die Pyramiden sehen, hauptsächlich.
Ja, dann, das ist doch machbar.
Das ist machbar, ja. Weil solange man sie noch sehen kann. Die Pyramiden, da habe ich auch neulich erst wieder mitbekommen, die Pyramiden sind so alt, dass zu Zeiten von Cäsar und Kleopatra, was ja schon 2000 Jahre her ist, dass es da schon Altertumsforscher gab. Also da gab es schon Ägyptologen. Also es gab vor 2000 Jahren gab es schon Archäologen, die sich mit den alten Pyramiden beschäftigt haben. Ist das nicht verrückt?
Ja, das ist wirklich verrückt.
Also wie weit muss man...
Ich hab ja hier auf deinen Anraten endlich Life of Chuck gesehen.
Ah!
Das ist ein wunderschöner Film.
Oder?
Den ich erst gar nicht verstanden habe, den ich aber dann erklärt bekommen habe.
Von einem Mann.
Eventuell von einem Mann.
Ah ja.
Aber ich hab's, es war tatsächlich, ja, es war super, super schön. Und da ist ja auch diese Theorie, dass... dass alles, was wichtig für uns ist und alles, was in unseren Geschichtsbüchern steht, in den letzten 10 Sekunden passiert.
Ja, ja.
Wahnsinn. Wie eng das alles beieinander ist, ne? Diese großen Dinge, dass die Pyramiden gebaut wurden, das sind ja alles so, man das ja, damals, aber das ist ja eigentlich nur ein ganz kurzer Moment in unserer ganzen Zeitachse.
Wir sind nur 80 Generationen von Jesus entfernt.
Ja. Überleg mal, das ist nichts.
Das ist ein Viertel Ebertbad, Leute. Ja. Publikum, noch nicht mal ein Viertel, ein Fünftel Ebertbad-Publikum.
Ja.
Also, tun sich philosophische Fragen auf nach Schokolade.
Genau, wir sind ja auch Philosophie-Podcast, alles. Wir sind ein kuscheliger Philosophie-Podcast.
Richtig, richtig. Ja. Ich würde aber auch nochmal diese Serie auch echt empfehlen.
Wie heißt die?
Shogun. Spielt in Japan, ist auch zu 90% auf Japanisch.
Mein Mitbewohner guckt das, glaube ich. Ich glaube ja.
Also,
das kommt mir sehr bekannt vor, ja.
Entschuldige, ich.
Das ist ein fantastischer
Japaner. Diskriminiere alle Japaner gerade, beleidige sie. Es tut mir schrecklich leid, Japaner, Japanerinnen. Entschuldigt bitte. Aber das schaffe ich. Und was mir auch gefallen ist, mächtige Männer, die sprechen alle so.
Das ist Testosteron.
Und wenn die aber dann den Raum verlassen, dann reden die ganz normal. Da habe ich eine Weile für gebraucht und ich dachte, warum reden die alle so komisch? Die reden wirklich dann, wenn sie diese Gespräche führen. Also die haben auch für diese Serie unglaublich, also die haben wirklich sehr, sehr, das ist alles sehr akkurat. Und wenn mächtige Männer zusammensitzen, dann sprechen die halt alle so. Und wenn sie dann den Raum verlassen, bestellen, hier. Einmal Pommes Mayo, bitte.
Aber ihr müsstet das sehen, weil Nito einfach auch dabei so ein Schüppchen macht. Also der hat unten so ganz niedlich.
Ja, ich stell dir mal bitte vor, du hast ein Gespräch mit deinem, was weiß ich, Finanzberater, Finanzbeamten, Bankbeamten. So, gar nicht. Wir müssen über Ihren Dispo sprechen.
So. Ja, das wäre sehr schön. Das würde mich, aber ich müsste dann auch so antworten, weil das ist ja ein ernstes Gespräch.
Das ist ein ernstes Gespräch.
Das ist ein ernstes Gespräch.
Ja, genau.
Okay.
Komm, erzähl uns doch mal was über das Programm der Woche.
Unbedingt. Genau, es ist Pfingsten. Ja. Wir starten also mit Pfingstmontag und keinem Programm.
Oha.
Ja, Dienstag auch nicht. Dafür aber.
Das geht ja schnell.
Mittwoch, Donnerstag. Ausverkauft, Simon Stäblein. Freue ich mich total drauf.
Ja.
Bin ich sehr gespannt, wie das wird. Der war noch nie bei uns. Mhm. 2 Tage, 27, 28, wie gesagt, leider voll. Am 29. dann die wunderbare Dagmar Schönleber.
Ja, ja, ja.
Kommt alle. Kommt. Kommt. Und dann haben wir geschlossene Gesellschaft am Samstag und am Sonntag. Und damit war es das dann auch schon wieder mit der Woche.
Wow.
Das ist eine Chili-Willy.
Das ist eine
Veranstaltungswoche.
Okay.
Du geht aber dafür dann auch in der Woche drauf, geht's dann auch ab. Und dann, und dann spielen wir schon Pommes und dann ist ja schon Sommerpause. Oh mein Gott.
Hör auf. Meine Kleine hat heute ihre, ich drück dir alle Daumen, mein Schatz, hier eure zweite ZAP, zentrale Abschlussprüfung. Und holt sich dann ihren Notendurchschnitt, damit sie dann in die Klasse 11 geht.
Geil.
Und dann aufs Gymnasium wechselt. Und genau. Und das heißt aber, die hat ja dann nur noch eine. Nächste Woche hat sie noch eine Prüfung und dann ist sie durch.
Krass.
Ich bin kurz vor und so. Ernsthaft. Okay, gut, dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche. Das Interview der Woche. Ihr kennt alle die wunderbare Buchhandlung Karl-Maria Laufen. Die ist an der Luise-Alberts-Halle. Gegenüber der Luise-Alberts-Halle.
Ja, natürlich
weiß ich, wo die ist. Die Adresse habe ich jetzt nicht im Kopf, ganz ehrlich. Da, wo früher die Sparkasse war, am Rathaus, Luise-Alberts-Halle, das ist dieses Dreieck.
Genau.
Und da ist die Buchhandlung Karl-Maria Laufen. Ganz, ganz.
Ja, so eine echte Buchhandlung.
Richtige, echte, alteingesessene Buchhandlung, die sogar ein Verlag ist. Und die ist übernommen worden von Birgit Schmiedl. Und mit der habe ich mich getroffen und das Interview. Das hört ihr jetzt, denn die macht bei uns auch immer die Buchverkäufe für die Kollegen.
Genau, die macht die Büchertische und das macht sie ganz fantastisch und teilweise sogar selbstständig, dass sie sich bei mir meldet und sagt, Ann-Kathrin, da ist doch, kommt doch, die brauchen doch bestimmt einen Büchertisch. Und ich sage, oh ja, du standst noch auf meiner Liste, danke schön, dass du das übernimmst.
Mit solchen Leuten kann man arbeiten.
So,
genau.
Ganz fantastisch.
Birgit Schmiedl. So, Birgit Schmiedl.
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 Wie der Schmied mit EL.
Entschuldige bitte, wir fangen nochmal an. wie komme ich denn auf Schmiegel?
Hör mal, du, ich krieg hier Post.
Wen kenne ich denn mit Namen Schmiegel? Jetzt denke ich gerade, das war ein ehemaliger Nachbar von mir, der okay. Schmiegel. Okay. Richtig, deswegen okay. habe ich das gerade zusammengeworfen. Mhm. Und der Herr Schmiegel wohnte neben einem Autoren. Ein Mann, dessen Buch sah so aus wie eine Buchhandlung. Also dessen Wohnung sah so aus wie deine Buchhandlung. Da hat er noch ein gläsernes Dach in seinem Wohnzimmer mhm. und oben ging es weiter. Alles voller Bücher. Mhm. Super Typ. Genau.
Finde ich gut.
Aber das war du bist die Frau Schmiedel.
Genau.
Entschuldige bitte.
Ach, Birgit kein Thema.
Schmiedel.
Genau.
Wir sind in der Buchhandlung Karl Maria Laufen.
Ja. So,
die nicht deinen Namen trägt.
Das ist korrekt.
Das ist korrekt, weil das ist ja Tradition. Also ist ja ein Traditionsladen. Und ich habe mal geguckt. Im Jahr 1531 haben Hans und Elsbeth Ott die Buchhandlung Korn und Berg in Nürnberg gegründet. Mhm. Das ist die älteste Buchhandlung in Deutschland. Wie alt ist die Buchhandlung hier?
Die ist von 1946.
Also auch 80 Jahre mhm. schon. Meine Herren, 80 Jahre hier im Zentrum der Innenstadt. Was hat dich dazu bewogen, das hier zu machen? Ich meine, ich habe so viele assoziative Fragen dann irgendwann. Aber fangen wir mal mhm. mit Details an.
Ich habe immer gern gelesen und ich habe 85 hier bei dem Herrn Laufen, der die Buchhandlung gegründet hat, mhm. Eine Lehre begonnen, eine Ausbildung begonnen und habe die nach 3 Jahren beendet und bin dann übernommen worden.
Zur Buchhändlerin.
Ja, genau, Buchhändlerin. Mhm. Und dann bin ich hier geblieben.
Das,
1990 hatte Herr Kurze die übernommen mhm. und dann habe ich die 2019 von Herrn Kurze übernommen.
Und ich meine, wir leben in einer Zeit, in der immer weniger gelesen wird.
Nein.
Also nicht?
Das ist Nein,
das landläufige Klischee.
Nee, die Leute lesen ja, nicht mehr. Nee, das stimmt nicht. Also das kann ich hier für mich hier, für die Buchhandlung und für meine Kunden nicht sagen. Mhm. Mhm.
Das heißt, Leute kommen wirklich mhm. und
ja.
kaufen dir die Regale leer.
Ja, also jetzt so extrem jetzt nicht, aber es ist schon schön. Also auch, ich weiß ja, Corona war ja so schlimm. Ich habe ja 2019 die Buchhandlung übernommen und 2020 im März direkt wieder zugemacht. Mhm. Aber das war wirklich eine tolle Zeit in der Zeit. Die Kunden waren so toll, die kamen vorbei und haben Bücher gekauft, weil sie auch Zeit hatten zu lesen. Die haben Gutscheine gekauft, damit ich ja nicht in die Bedrulle komme, hier irgendwie zumachen zu müssen oder so. Ja.
Mhm. Ja. Es gab so eine Art Strukturwandel, würde ich mal sagen, mhm. vor 20 Jahren vielleicht, als die großen Ketten kamen. Und ich weiß nicht, wie viele inhabergeführte Buchhandlungen geschlossen haben. Wie schafft denn die Buchhandlung Laufen?
Wir sind klein genug.
Ah, man muss klein genug sein. Ja,
ich glaube, also es ist sicher, dass die mittelgroßen Buchhandlungen viel mehr Probleme haben. Mhm. Also Vibus ist klein in Sterkrade, der ist ja noch Inhaber geführt. Frau Krause in Schmachtendorf bzw. in Königshardt, die hat ja so ein Alleinstellungsmerkmal da oben, da ist ja sonst nichts. Und wir sind halt auch sehr klein. Mhm. Ne? Und ich sage immer, Thalia ist für uns keine Konkurrenz.
Weil die nicht so charmant kompetent sind, oder?
Das würde ich noch nicht mal sagen, aber ich kenne halt Kunden, die dann bei Thalia waren und dann sagen, ja, dann gehen Sie mal da gucken, da müsste das sein. Hm? Vielleicht hat sich das inzwischen auch geändert. Ich gehe selber nicht in so große Buchhandlungen. Ich gucke mir in anderen Städten immer die kleinen Buchhandlungen an. Aber die Kunden kommen hier rein, weil die genau wissen, sie werden beraten, wie du schon sagst, oder sie wissen ganz genau, was sie haben wollen und wir können es bestellen. Mhm. Ne? Und ja, wie gesagt, wir sind wirklich klein genug, dass wir da nichts befürchten müssen.
Was ich ja gerne mache, ist, ich sage es, wie es ist, ich gucke bei dem großen A und dann gehe ich aber bei uns in die Rathausbuchhandlung und sage, bitte schön, oder ich rufe da an, es reicht ja, wenn ich da anrufe, ja. Könnt ihr mir das bestellen, bitte komme ich übermorgen abholen.
So ist das hier auch. Die machen Fotos in anderen großen Buchhandlungen und schicken mir das dann per WhatsApp oder per E-Mail oder bestellen das online dann auch, ja. Mhm.
Jetzt muss ich eine ganz andere Frage stellen, die ich mir mein Leben lang schon gestellt habe. wenn man der Statistik glaubt, also ich muss ihr glauben, weil ich habe nur die Information. Mhm. Wenn ich der Statistik glaube, dann haben Buchhändler eine Gewinnspanne von 2-5% pro Buch. 2-5% pro Buch ist bei einem, sagen wir mal, einem durchschnittlichen Preis 29 Euro für einen ordentlichen Roman. dünneres gebundenes Buch oder ein dickes Taschenbuch, bewegt sich zwischen 60 Cent und 1,45 Euro. Stelle ich dir die Frage, die mir als Schauspieler immer gestellt wird.
Ja.
Kann man davon leben?
Mal, was sagte mein Steuerberater, als ich die Buchhaltung übernommen habe? Sie wissen, dass Sie kein Millionär werden.
Ja, natürlich.
Das wird man auch nicht, es sei denn, Man hat halt so riesige Ketten. Ne? Aber ja, das ist schon richtig. Die Marge ist hier nicht besonders groß. Du hast unheimlich viele Kosten, die ja auch immer steigen. Mhm. Und die Rabatte von den Verlagen für die Buchhandlung sind jetzt auch nicht so toll. Es sei denn, du kaufst natürlich 100 Stück, dann staffelt sich der Rabatt auch in die höheren Gefilde. Aber das ist ja für die kleine Buchhandlung hier auch nicht sinnvoll, dass ich mir jetzt 50 Exemplare von einem Titel hier hinlege und davon dann 45 wieder zurückschicke. Mhm.
Mhm. Es ist ein Job für leidenschaftliche Menschen.
Ja.
Also du musst eine Leidenschaft haben für sowas,
ja. Für
so ein Ding.
Ja.
Auch für so einen kleinen Laden einfach auch, weil das machst du ja.
Klar, ich bin seit 40 Jahren hier und ich mache es immer noch gerne. Da muss man schon ein bisschen idealistisch sein, ja. Mhm.
Wie sind die Leute?
Nett, alle, durch die Bank.
Keine?
Die fliegen raus. Nein, wirklich nicht.
Aber das ist ja das Gute, wenn man den Laden selber hat, dass man sagen kann, nein, heute nicht. Bitteschön.
Nein. Also Herr Kurz hat mal eine Kundin rausgeschmissen, die mich hier beleidigt hat. Und das ist einmal in den 40 Jahren vorgekommen. Mhm. Einmal. Mhm. Und ansonsten sind die alle nur freundlich, nett, quatschen viel. Ja, freuen sich, dass wir da sind, hoffen, dass wir auch noch mindestens 20 Jahre da sind. Mhm. Das kann ich natürlich nicht entscheiden. Ich muss ja irgendwann auch mal, möchte ich in Rente gehen. Aber ja, nee, wirklich nur liebe, nette Kunden.
Wie gehe ich mit dir um, wenn du mir ein Buch empfiehlst und ich mag das Buch nicht? Lege ich das Buch auf? Also ich sag's, ich kenne das zum Beispiel von meiner, ich hatte in Siegburg, wo ich früher gelebt habe, eine Stammbuchhandlung, da bin ich immer hingegangen. Und die beiden hatten einen, das waren zwei Männer, und die hatten einen teilweise sehr ausgefallenen Geschmack, was Literatur angeht. Und dann sagte er, ja, hier, da lies das weiß ich, das gefällt dir. Und dann kaufst du das Buch und denkst, oh Gott.
Ja. Dann sagst du es mir und dann empfehle ich dir beim nächsten Mal was anderes.
Also so flexibel bist du dann schon, dass du nicht...
Nein, ich finde das toll, wenn ich Rückmeldung bekomme. Weißt du, ich empfehle dir dann hier ein Buch, was ich total klasse fand. Und du ziehst dann ein Gesicht, kommst rein, sagst, hör mal, das hast du mir aber beim letzten Mal was empfohlen, das gefällt mir ja gar nicht. Oder es ist auch so, ich habe Kunden, die lieber zu mir kommen und dann gibt es Kunden, die lieber zu Herrn Kurze gehen. Denn Herr Kurze empfiehlt ganz andere Sachen als ich.
Ja.
Und die kommen dann auch rein und sagen, du hör mal, letzte Woche hat mir Herr Kurze da ein Buch empfohlen, das hat mir gar nicht gefallen.
Mhm.
Na? Und umgekehrt genauso. Das ist halt so. Aber da habe ich keine Probleme mit. Du sagst mir dann, hat mir nicht gefallen und dann suchen wir was anderes beim nächsten Mal. Aber man muss sich auch mit Fragen erstmal so durchackern, was die Leute lesen.
Wie oft kommen die Leute denn rein und sagen, hör mal, ich weiß überhaupt nicht, was, also empfiehl mir mal was.
Eigentlich gar nicht so sehr.
Musst du dich erstmal so durchfragen.
Erstmal durchfragen, genau.
So, ne?
Aber es ist noch nicht mal so sehr, dass die für sich selber was empfohlen haben wollen, sondern wenn die was verschenken wollen.
Mhm.
Und dann musst du ja auch fragen. Und das finde ich noch schwieriger, weil die Leute, die ja für sich selber was kaufen, die stehen ja dann vor dir und du kannst dann wirklich mit einem Fragenkatalog gehst du dann durch oder ackerst dich so langsam dran. Wenn die aber dann selber nicht wissen, was der Beschenkte liest, dann hast du natürlich Schwierigkeiten. Dann musst du dich da durchlavieren.
Schon mal die Schnauze voll gehabt?
Nein.
So, also ich meine jetzt...
Ich habe nur immer, ich freue mich.
Heißt doch immer, nimm deine Arbeit nicht mit nach Hause. So, sieht es so bei dir zu Hause aus?
Ja, ähnlich. Also ich habe so ein To-Do-Regal im Schlafzimmer stehen. Da sind die Bücher drin, die ich noch lesen muss. Und und ansonsten sagt mein Mann früher in der alten Wohnung, hat er immer gesagt, ich glaube, ich muss die Statik neu berechnen, damit wir nicht beim Nachbarn unten durchknallen. Und und jetzt geht's. Aber ich möchte natürlich auch, wenn ich ein schönes Buch sehe, dann möchte ich das zu Hause haben.
Ja, ne? Ich habe mal in einer, ich weiß gar nicht mehr, in was im Zusammenhang das war, ich musste was über mich schreiben Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht auf meine Bücher und meine Gitarren verzichten. Mhm. Und das hat ja was mit einer Persönlichkeit zu tun, die ich gar nicht zeigen muss, weil die meisten Menschen kommen gar nicht in mein privates Zimmer, in dem ich lebe, wo meine ganzen Bücher sind. Aber es geht ja darum, dass ich was sehe und denke, ja, genau.
Mhm. Genau. Ja, ja. Es gibt jetzt eine neue Ausgabe vom Kleinen Prinzen beim Koppenrad Verlag, die Minalina-Ausgabe. Das ist so eine besonders schöne mit so Zusatzsachen und so. Die steht hier bei mir auf der Theke, aber die steht auch bald bei mir zu Hause.
Der wunderbare Jochen Malmsheimer hat mal in seinem Programm gesagt, Bücher gehören nur auf eine Weise korrekt gelagert, nämlich aufrecht stehend im Regal, niemals im Stapel. In dieser tollen Nummer, wo die Bücher sich miteinander unterhalten. Wie hältst du das?
Ja, also ich habe auch Stapel. Die liegen auch teilweise auf dem Boden, wenn es nicht anders passt. Mhm. Also jetzt nicht hier in der Buchhandlung, aber zu Hause schon, ja.
Also man kann Bücher aufbewahren, wie man will, im Endeffekt. Genau. Hauptsache, man hat sie. Ich habe einen Nachttisch, das ist für mich das Buchregal der Schande, weil da stapeln sich die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Für mich ein totales Dilemma ist, wenn ich Bücher kaufe, haben die meistens was mit meinem Job zu tun. Will sagen, ich lese, da steht dann dort das neue Buch von Marc-Uwe Kling. Mhm. Das muss ich lesen, weil das ist, ja, da geht es um Komik und wie funktioniert das und so. Und das, abgesehen davon, dass ich diesen Job sehr gerne mache und es mich wahnsinnig interessiert natürlich, kaufe ich mir Bücher, die mit meinem Job zu tun haben. Und in den seltensten Fällen einfach mal ein Schmöker. Mhm. So ein Ding für Eskapismus. Wie machst du das? Ich meine, du bist ja du hast ja alles hier.
Ja. Also ich muss mich ja irgendwie durch die Neuerscheinung arbeiten. Und das mache ich so, dass ich, was mich interessiert, selber lese. Ich lese A sehr schnell, B lese ich auch nur vorne, Mitte, hinten, wenn ich das Buch nicht so toll finde. Genau, damit ich einfach nur informiert bin, wie die Sprache ist, wie die Schriftgröße ist. Das fragen auch viele Kunden. Mhm. Dann lese ich viele Rezensionen in größeren Zeitschriften. Wir haben ja eine Kundenzeitschrift, die heißt Lesart. Da sind ja immer sehr gute Beschreibungen der Bücher auch drin. Ja, so arbeite ich mich da halt durch, weil ich will ja auch nicht immer nur das lesen, damit ich den Kunden was empfehlen kann. Ich möchte ja auch das lesen, was ich selber gerne lese.
Ja, das meine ich ja.
Ja, also, genau.
Weil du hast ja alles hier liegen. Das ist ja wie in einer Süßigkeitenhandlung.
Ja, aber du kannst nicht alles gelesen haben. Wenn du mir überlegst, wie viele Neuerscheinungen es im Jahr gibt, da schaffe ich nicht mal in Hundertstel von. Mhm. Na, ich meine, jetzt lassen wir mal die Fachbücher und Sachbücher weg, die ich ja sowieso nicht lese. Aber auch von der Literatur. Ich lese auch gerne Kinderbücher, weil ja auch viele Eltern, Großeltern kommen. Ne?
Ja, ja, ja.
Du musst ja auch informiert sein. Das heißt, ich lese auch gerne Bilderbücher, sind auch ganz toll.
Ja, ich überlege gerade, die Zeit ist bei mich natürlich vorbei. Also die ganzen aktuellen Kinderbücher kenne ich alle gar nicht. Also ich könnte jetzt nicht...
Das möchte ich von mir jetzt auch nicht
keine behaupten. Keine einzige Empfehlung. Als meine Kinder klein waren natürlich... Und sie waren lange klein, weil ich habe ja viele Kinder. War das gar kein Beweis, da habe ich das Ganze mit durchgemacht, aber irgendwann hört es dann die Zeit für mich auf. Mhm. Was war dein erstes Buch, das du gelesen hast?
Mein allererstes Buch? Als Kind meinst also du?
Bewusst jetzt? Gelesen.
Bewusst gelesen, Grimms Märchen. Kinder- und Hausmärchen.
Okay.
Ja.
Mhm.
Ja. Meine Urgroßmutter hat mir die immer erzählt. Wenn ich bei denen wenn ich bei meiner Oma geschlafen habe, immer erzählt, nicht gelesen, erzählt. Und als ich dann lesen konnte, wollte ich die selber lesen. Und das ist so das Erste, was ich wirklich mal, abgesehen von der Fibel, die es ja in der Schule gab, aber nee, Grimms Haus und Kindermärchen. Mhm.
Ich hatte so eine Art Erweckungserlebnis, ich glaube, ich war 14. In den ersten zwei Jahren, glaube ich, nicht gelesen. In den ersten zwei Grundschuljahren habe das wirklich verweigert. Ich habe mich hingesetzt, ich habe mich verweigert zu lesen, habe mich unter den Tisch gesetzt, wenn ich lesen sollte. Und bin dann, irgendwann musste ich lesen, wurde ich gezwungen von meiner Grundschullehrerin. Lies das davor. Dann habe ich das so einfach so runtergelesen. Ich, arrogant. Mhm. Ich konnte einfach super lesen, sofort. Das war gar kein großes Ding. War kein großes Ding. Aber eigentlich hat es mich nie interessiert. Irgendwann habe ich im Krankenhaus gelegen, dann kam ein Freund vorbei, hat mir einen großen Stapel mit, bis dahin habe ich nur gespielt, einen großen Stapel mit Comics vorbeigebracht, Comicbücher, Comichefte, Spider-Man-Comichefte. Die habe ich verschlungen und 100.000 Mal, bis sie kaputt waren, gelesen. Diese große Tasche, die habe ich irgendwann gegen eine Schlumpfsammlung eingetauscht. Und dann hat es mich wieder eine ganze Weile nicht interessiert, weil ich mit mir und meinem eigenen Blödsinn beschäftigt war. Und dann war ich irgendwann 14 und dann saß ein Mädchen auf einem, das war eine Zeit, in der ich ja mit mir selbst beschäftigt war, nenne ich es mal. Und dann saß da ein Mädchen aus meiner Klasse auf dem Flur und las ein Buch. Und dann habe ich sie gefragt, was liest denn da? Und dann sagte sie, das letzte Einhorn. Mhm. Und sagte, ich bin gerade fertig, willst du das lesen? Und ich so, ja, okay. Und ab da habe ich nicht mehr aufgehört. Mhm. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Ich habe dann, ja, Lesefutter, wie man, also wurde mir irgendwann mal gesagt, das war damals Stephen King halt. Mhm. Okay. Alles weggelesen, was sich mir in den Weg gestellt hat. Und Fantasy, ganz, ganz viel. Gelesen. Irgendwann, entschuldige, ich bin gleich fertig damit.
Ja, kein Thema.
Irgendwann hatte ich so viele Bücher, dass ich mit jedem Umzug, ich bin oft umgezogen, es war eine Qual, in diesen Büchern ständig umzuziehen. Und dann bin ich nach Oberhausen gezogen, hier, als ich dann hier nach hierhin gezogen bin, und habe einmal Tabula Rasa gemacht. Ich habe bis auf eine kleine Kiste mit meinen absoluten Lieblingsbüchern habe ich alles auf dem Flohmarkt verkauft oder verschenkt und die Kiste dann, die noch halt noch halb leer war, stehen lassen. Ich habe wirklich alle Bücher weggegeben und heute könnte ich mich dafür ohrfeigen, dass ich diese ganzen Geschichten, die ich ja alle habe, von denen ich alle weiß, dass ich sie irgendwann mal gelesen habe, dass die alle weg sind.
Oh, dass du das konntest, das kann ich nicht. Als ich von zu Hause ausgezogen bin und mit meinem Mann zusammengezogen bin, da war mein Jugendzimmer halt voller Bücher. Das war jetzt nicht so massig. Und als wir dann aus der Wohnung raus ins Haus gezogen sind, da hatten wir zwei, vom Umzugsunternehmer zwei LKWs. Und in dem einen waren Esszimmertisch und Bücherkartons. Und ich hätte gar nicht gewusst, wie ich mich wovon hätte trennen sollen. Mhm. Kann ich nicht. Also ich gebe Taschenbücher, so Krimi-Taschenbücher oder so, die gebe ich meiner Freundin, die liest die dann gibt die ihrer Schwester und dann geht die im Krankenhaus auf der Station rum und danach sind die so zerfleddert und durchgelesen, dann verschwinden die eh. Ne? Aber ich habe so wirklich so alte Schätze auch, so alte gebundene Bücher, die es gar nicht mehr gibt. Mhm. Gab so Krimireihen in den 80er, 90er Jahren, die existieren gar nicht mehr. Mhm. Ne? Da könnte ich mich nicht von trennen. Also da finde ich, also Hochachtung.
Ich war ein junger Mensch. Ich war jung und brauchte den Platz.
Ah, alles klar. Ja, okay. Ja, ja.
Heute würde ich den Teufel tun und ich könnte es nicht mehr. Also ich habe auch, bei mir ist auch ordentlich in Regalen, bis auf meinen Bücherstapel der Schande neben meinem Bett, der immer höher wird mit all den Büchern, die ich nicht gelesen habe. Es ist ja heute immer noch schwieriger, weil man sich ja inzwischen auch mit dem scheiß Handy beschäftigt. Dann zwischendurch noch, mit welchen anderen Medien beschäftigst du dich noch? Kannst du dich noch mit anderen Medien beschäftigen?
Mache ich gar nicht, habe ich überhaupt kein Interesse. Ich muss klar hier mit den Computern arbeiten, Bestellwesen, Bibliografie, Rechnungswesen. Das muss ich alles machen. Wenn ich zu Hause bin, ich bin zu Hause nicht am Rechner. Mhm. Mit dem Handy mache ich nur Telefonie und ein bisschen WhatsApp. Mhm. Und das war's. Ich bin weder bei Instagram noch bei Facebook. Ich gucke da nicht rein, ich interessiere mich.
Deswegen findet man auch keine Informationen über dich, oder?
Bei Google. Wenn du Google eingibst, dann kriegst du meine Öffnungszeiten.
Ja, genau.
Ja.
Da ist er vorbei.
Ja, ja. Ja, ich bin da nicht der Typ für. Wir haben das mal angefangen hier. Da hat meine damalige Kollegin hat gesagt, sollen wir das nicht mal machen? Und da hat der Kurze gesagt, ja, okay, können wir machen. Und das musst du aber pflegen. Und wenn du das nicht regelmäßig machst, und ich meine, wir haben hier viel zu tun und ich habe dafür einfach keine Zeit und ich interessiere mich da auch nicht für.
Ach, das ist so sympathisch. Ich finde es auch so
lästig. Brauche ich nicht.
Lästig. Ja, und das ist wunderbar, wenn du es nicht brauchst. Wie großartig ist das denn?
Ja.
Wenn du es nicht. Bei uns heißt es ja immer, ja, du musst das machen, weil die Leute und das ist, alles verändert sich, die Menschen schauen danach, die gucken nicht mehr in die
Zeitung. Ja, das ist mit Sicherheit richtig und das ist auch, es gibt ja inzwischen in unserem Fachblatt, gibt es ja eine extra TikTok-Rubrik. Mhm. Ne? Sonst war Spiegel-Bestseller oder hier mal Bestseller, Ratgeber.
TikTok-Bücher, ja.
Ja, ja, genau, ja, die dann, auf TikTok. Ne? Dann, ja. Da informiere ich dich dann eben, was die Jugend oder die jungen Erwachsenen halt lesen. Ne? Aber ich bin nicht auf TikTok. Mhm.
Ja. Wobei meine Tochter, also ich hab eine wirklich lesebegeisterte Tochter, zwei. Die anderen beiden sind anders. Und die hat sich in der Tat über TikTok oder Social Media eben ihre Buchtipps und so geholt.
Genau.
Das funktioniert. Ja,
das funktioniert. Aber ich kriege die Liste halt in unserem Fachblatt und dann informiere ich mich darüber und damit ich weiß, was auf dem Markt ist und gut ist. Mhm. Ja.
Kannst du genug bekommen vom Geruch neuer Bücher?
Ich finde alte viel spannender.
Ja?
Ja.
Ich finde den Geruch von einem, wenn du so ein Buch, wenn es ganz neu ist und du schlägst das auf und blätterst durch und es kommt dieser Druckgeruch daraus, das finde ich so toll.
Nee, ich finde so alte Bücher, die Haptik von alten Büchern finde ich teilweise noch schöner.
Haptik, ja, okay. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Haptik. Also Haptik ist sowieso wichtig für ein Buch. Grundsätzlich. Also, aber da geht bei mir eher dann um Kladden oder Notizbücher, die müssen für mich. Die muss ich in der Hand haben wollen. Sonst mag ich da nicht reinschreiben. Aber ein Buch, so wenn du so ein frisches Buch aufschlägst und der Geruch kommt da raus oder ein frisches Magazin. Ich habe wieder ein Magazin, ein Kulturmagazin habe ich mir abonniert. Einfach nur, ich lese das kaum. Aber wenn das kommt, ich reiße den Umschlag auf, ich rieche da dran und denke, oh,
okay, das ist so toll. Nee, das mache ich wirklich so. Ich habe ja auch sehr alte Bücher zu Hause, die ja mindestens 40, 50 Jahre alt sind. Und wenn ich dann mal eins wieder rausnehme aus dem Regal und ich weiß, das habe ich vor 30 Jahren mal das letzte Mal in der Hand gehabt und dann schnupper ich so dran, das finde ich gut.
Ich habe vor langer Zeit, eines meiner Lieblingsbücher war Own Mini.
Von Irving.
Irving, schön. Genau. John Irving. Und das war für mich ein Buch, ich habe das gelesen und ich konnte es nicht zu Ende lesen. Weil ich nicht wollte, dass diese Figur, das Own Mini, mein Leben verlässt. Ich wollte es nicht. Ich habe es dann auf Seite gelegt und habe dann, irgendwann habe ich es zu Ende gelesen. Und so ist mir das im Laufe der Zeit auch mit anderen Büchern gegangen. Ich habe dann, Eureka Street Belfast, habe ich geliebt. Tender Bar war so ein Buch, was ich immer wieder. Mein absolutes Haupt- und Lieblingsbuch natürlich, Die Brautprinzessin, ist William Goldman, ne? Ist das richtig? Genau, William Goldman. Also auch in der unfassbar tollen Lesefassung von Jochen Malmsheimer, die ist wirklich super. Buch, das ich immer wieder lese und immer wieder denke, oh, warum ist das jetzt zu Ende? Was ist das für dich?
Also da habe ich gar keine Schwierigkeiten mit. Wenn es zu Ende ist, zu Ende ist gut. Mich schockiert manchmal, oder früher war das so, ich habe einige Bücher gelesen, wo ich dachte, nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das Ende, das hast du doch gar nicht so erwartet. Ich weiß nicht, ob du den Titel Tuareg kennst von Vázquez Figueroa. Ist in den 80ern, Ende der 80er erschienen, meine ich, ja. Und das ist so ein tolles Buch. Erstmal das Cover, das ist ein weißer Schutzumschlag und vorne drauf ist dann so ein Beduinenkopf in diesem dunkelblauen Tuch und man sieht nur die Augen. Und dann habe ich es gelesen und war fertig, als es zu Ende war, weil ich das Ende nicht erwartet habe. Dann habe ich es meiner Freundin gegeben. Die war genauso fertig wie ich. Dann haben wir es unserer Dritten im Bunde gegeben und die sagte, ja, war doch zu erwarten. Und da dachte ich mal, nein, war nicht zu erwarten. So unterschiedlich. Also das macht mich, das nimmt mich so mit, wenn ich dann ein anderes Ende erwarte und mich das dann umhaut, was dann rauskommt. Ja. Zum Beispiel Der Fremde von Camus. Ich habe Camus im Französischunterricht gemacht und da haben wir ein Buch gelesen, Der Gastgeber. Und da war das Ende auch so schlimm. Und da habe ich auch gedacht, nee, kann doch jetzt nicht wahr sein. Ne? Erst so viel Mühe und dann das. Also gar nicht so sehr, dass ich nicht zum Ende kommen will. Klar bin ich traurig, wenn dann ein Buch zu Ende ist. Bei Herr der Ringe zum Beispiel war das so. als ich dann die drei Bände durch hatte innerhalb von 4 Tagen, da habe ich auch gedacht, ja toll, und jetzt? Wie ist die jetzt? Ne? Aber mich nimmt manchmal mehr so das Ende mit, so ein unerwartetes Ende dann, ne? Womit ich gar nicht so rechne, weil ich ein sehr optimistischer Mensch bin und eigentlich lieber ein Happy End habe.
Ich habe, das ist schön, das geht alles, hat alles nichts mit dem zu tun, was ich aufgeschrieben habe. Das, ist, das gefällt mir gut. Ich hatte vor einer Weile eine kleine Sucht. Ich habe abends, bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich mir mein Handy genommen. Also bin ja alleine, ich habe also niemanden, auf den ich Rücksicht nehmen muss. Und dann habe ich angefangen, das zu tun, was man heute macht, dieses Doomscrollen, wie man es so schön nennt. Also immer weiter gucken, 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 und dann irgendwann brennen einem die Augen, dann legt man das Handy weg und denkt sich, oh scheiße, 2 Uhr, ich muss um 6 Uhr aufstehen. Also ganz, und dann habe ich mir angewöhnt, das Handy abends auszumachen, weit weg zu tun. Ich habe mir einen Wecker gekauft, der mich morgens weckt, und habe mir zum Einschlafen Kafka, die gesammelten Werke von Kafka gekauft. Davon lese ich 2 Seiten und bin so müde und gelangweilt,
ja,
dass ich sofort einschlafe. Davor hatte ich vor langer Zeit, zum Einschlafen habe ich eine, ich habe mit Technik nichts am Hut. Ich bin wirklich der unbegabteste Techniker, den man sich vorstellen kann. Und ich habe mir eine Reparaturanleitung für eine Vespa, die hatte ich neben meinem Bett liegen, und habe in der Reparaturanleitung für Vespa gelesen. Immer eine Seite, und ich bin müde geworden, eingeschlafen. Aber ich finde, irgendwas ist. Hast du auch sowas? So ein Ding, wo du sagst, boah, das ist so langweilig, das kann ich nur zum Einschlafen lesen.
Nee. Ich habe keine Bücher zu Hause, die ich langweilig finde. Die würde ich gar nicht erst mitnehmen. Und ich kenne ja die meisten Autoren, und weiß ja, dass mich das interessiert, und die liegen dann halt da zum Lesen. Und wenn was wirklich total nervig ist oder so, dann lege ich es weg. Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, du liest alle Bücher zu Ende, die du anfängst. Und das habe ich mir abgewöhnt, muss ich ehrlich sagen, weil dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. Wenn mir ein Buch tatsächlich gar nicht gefällt, dann versuche ich dann noch so 10, 20, 30 Seiten, und dann denke ich, nee, es wird nicht besser, weg damit. Aber dass ich sowas brauche zum Einschlafen, nee.
Ja, vielleicht nicht brauchen, aber so, ich merke, boah, ich kann echt nicht einpennen. Ach, dann nehme ich mir mal einen Kafka.
Ja, das kann ich verstehen, ja. Der ist schrecklich, ja. Finde ich auch.
Anderes Ding, ich habe eine Urlaubslektüre, die ich immer mitnehme, wenn ich in Urlaub fahre, wenn ich irgendwie länger als ein paar Tage irgendwo hinfahre und immer lese. Jedes Mal, ich weiß nicht, es müssen hunderte Male sein. Es ist auch inzwischen eine absolut abgegriffene Reklamfassung vom Cyrano de Bergerac.
Du nimmst immer das Gleiche mit?
Ja.
Okay.
Also ich nehme auch andere mit, aber das ist eins, das ist so wie so ein Ritual. Das lese ich einmal durch, weil ich dieses Stück so liebe und die Sprache, und das hat für mich ganz viel mit meinem Leben zu tun. Da kann ich mich mit in den Strandkorb setzen und kann das einfach so. Ich weiß ja auch, was passiert.
Ja, klar.
Ich weiß genau, was das nächste Wort ist, und kann das so runterrasseln. Ich weiß nicht, es ist so ein, wie so ein Ritual eigentlich. Hast du sowas?
Früher habe ich Bücher mit in Urlaub genommen, die für mich anspruchsvoll waren, sage ich jetzt mal. Weil ich gedacht habe, ich nehme nur eins mit, das muss aber 2 Wochen halten. Ne? Das heißt also, ich kann jetzt nicht irgendwie einen Krimi mitnehmen, den ich in 2 Tagen durch habe. Ich habe dann, als ich mit meiner Freundin so unterwegs war, haben wir dann Hesse mitgenommen,
ja.
Rilke, ne, damit man schön langsam, oder man muss es ja auch vielleicht begreifen, auch im Urlaub, da habe ich halt immer Lektüre mitgenommen, die ein bisschen schwieriger war, damit ich eben lange damit aushalte, damit es den Urlaub durchhält. Und inzwischen ist das so, dass ich, ich habe halt immer 3, 4 Bücher mit im Gepäck. Ich habe kein Tolino oder sowas.
Ne?
Ich habe ein Zuhause, um mich mit der Technik vertraut zu machen, damit ich den Kunden was dazu erzählen kann. Ich selber benutze das Ding aber nicht. Es liegt total tiefenentspannt im Regal und wartet wahrscheinlich auf Strom und wird wahrscheinlich nie wieder funktionieren. Denke ich mal. irgendwann ist ja der Akku dann auch so runter, dass dann auch ein Laden nicht mehr reicht.
Das ist auch so unsexy. Es ist so
ja, viele
unsexy.
Leute sagen, sie können natürlich viele Bücher damit nehmen, das ja, ist klar. Ne? Und sie können dann lesen bei allen möglichen Lichteinwirkungen und so. Aber ich denke mir immer, ja, ich brauche es nicht, ich finde Buch einfach schöner. Und ich sage mir auch immer, wenn ich damit an den Strand gehe, dann wird es eher geklaut, weil es ein technisches Gerät ist. Mhm. Denn das kann man ja wiederverkaufen, egal was drauf ist oder in welchem Land man ist. Und ich schleppe mich mit sowas nicht ab.
Ja.
Ist nicht meine Welt.
Also ich kenne Leute, die ja sehr unglaublich zufrieden mit sind, das ganz toll finden.
Sind sie auch. Aber und ich kenne auch viele Kunden, die beides haben. Ja. Die also wirklich ganz viele Bücher auf ihrem Tolino haben, aber eben auch ganz viele Bücher in Printausgaben kaufen.
Mhm. Ja. Kommen wir mal zum Ebertbad.
Ja.
Was Ann-Kathrin hat sie in der Ankündigung sagt, ist auch, ja, was sie so toll findet, ist, dass sie muss sich gar nicht kümmern. Sie muss sich gar nicht kümmern. Die Birgit, die ruft an und dann sagt die, hör mal, der braucht doch bestimmt einen Büchertisch, da komme ich doch hin.
Nee, das hat einen anderen Grund. Ich hatte jetzt bei dem Frank Rosen war das so, Axel und ich wollten da selber rein.
Ah.
Und dann hätte ich ja Karten kaufen müssen.
Es ist also.
Ja, ganz, ganz egoistisch. Ganz egoistisch. Ja, ja, ja. Und dann habe ich Ann-Kathrin gefragt, du sag mal, ist es geplant, dass ich einen Büchertisch machen soll? So war das nämlich formuliert. Oder muss ich mir Karten kaufen? So, und dann hat sie gesagt, nee, ich wollte dich sowieso noch anrufen oder dir eine Mail schicken. Und dann war das natürlich klar. So war das jetzt mit Herrn Gosen. Und ansonsten fragen die Leute vom Ebertbad mich immer, ob ich einen Büchertisch machen möchte.
Ansonsten gebe ich dir einen Rat. Sei auch aktiv, denn das findet Ann-Kathrin, glaube ich, ganz gut.
Ja, also ich muss echt sagen, wie gesagt, wir wollten da eigentlich sowieso rein, weil ich den Frank Gosen einfach toll finde. Das Buch finde ich toll. Und da habe ich gedacht, ja, ich frage jetzt erstmal, bevor du jetzt Karten wirklich kaufst und dann hast du sie und dann eine Woche später ruft Ann-Kathrin an und sagt, du hör mal, machst du einen Büchertisch, ne? Mhm. Ja, so ist das, so passiert das meistens. Also meistens fragt Ann-Kathrin mich oder irgendjemand anders vom Ebertbad.
Was würdest du auf gar keinen Fall, wo würdest du keinen Büchertisch machen?
Bei irgendwelchen politischen Tagen oder so, aber im Ebertbad ist das eigentlich egal. Also wenn es dazu Bücher gibt, zu den Themen oder so, ist das kein Problem. Zu bestimmten politischen Sachen würde ich nichts machen. Und ich mache auch nicht so gerne Büchertische bei irgendwelchen Lehrerveranstaltungen. Die meinen nämlich, ist alles umsonst. Da musst du Argusaugen haben bis zum geht nicht mehr, damit die nichts mitnehmen, ohne zu zahlen.
Aha, okay.
Das war, also wir haben zweimal in der Luise-Albertshalle einen Büchertisch gehabt in den 90ern. Ey, schrecklich. Ja.
Aha. Okay.
Kann man das so mitnehmen? Nein.
Ja. Man kann doch mal fragen.
Ja, 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 man kann auch fragen. Ja, man kann aber auch einfach mal nehmen, durchblättern und weitergehen mit dem Ding. Mhm. Das ist im Ebertbad noch nie passiert.
Ja. Toi, toi, toi. Wir hatten schon Menschen, die während der Vorstellung hinter die Theke gegangen sind und sich Bier gezapft haben.
Nein.
Ja, ja, das hatten wir.
Okay.
So, noch gar nicht so lange her. Es ist zweimal passiert, dass Menschen dann irgendwie so, hör mal. What? Menschen.
Ja,
naja.
Ja.
Naja, aber du hast ja nur liebe, nette Menschen
hier. Ich habe hier nur liebe, nette Menschen, ja. Liebe, nette Angestellte, ja.
Und immer Oberhausen. Das wird auch immer so bleiben, ne?
Ja. Ich ziehe hier nichts weg, muss ich ehrlich sagen. Ich mag die Stadt. Ich mag das da, wo ich lebe. Ich habe meine Familie hier, meine Freunde. Ja gut, nicht alle Freunde. Die sind natürlich auch mit der Zeit dann mal aus beruflichen Gründen weggezogen. Oder wenn man jemanden im Urlaub kennengelernt hat, die wohnen natürlich dann woanders. Aber ansonsten hier Lebensmittelpunkt ist Oberhausen, ja.
Mhm. Und wenn du dir was wünschen könntest für den Laden?
Für den Laden? Oh.
Was wäre das? Weil
da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Mehr Laufkundschaft.
Mehr Laufkundschaft.
Ja, weil das ist ja hier, man sagt ja B-Lage, ne? Ist ja nicht Innenstadt oder so. Ich meine, da muss man auch heute nicht mehr hin, in die Innenstadt. Aber viele Leute sagen zum Beispiel, oh, ich wusste gar nicht, dass es sie hier gibt oder dass es so einen schönen kleinen Laden hier gibt oder die stehen dann mit dem Bus hier an der roten Ampel und sehen dann das Schaufenster und kommen dann vom Bahnhof zurückgelaufen, um dann irgendwas zu holen, was sie gesehen haben. Das wäre schon schön, ja. ein bisschen mehr Frequenz, aber ansonsten, ich habe ganz viele Stammkunden, ganz viel Rechnungsgeschäft.
Du hast einen sehr entspannten, zufriedenen Eindruck hier.
Bin ich auch. Ich mag das einfach, was ich hier mache. Mhm. Ja. Und wie gesagt, ist natürlich auch das Umfeld, was viel dazu beiträgt, dass man zufrieden ist. Ich habe halt nette Kunden und ich habe einen netten ehemaligen Chef, der mir immer noch hilft und hier arbeiten kommt, wenn ich Urlaub habe oder frei haben will oder zum Arzt muss oder wie auch immer. Ich habe tolle Aushilfen hier, die jung, flexibel sind. Ich habe einen Mann, der mich unterstützt. Ich habe Freunde, die lesen und mich unterstützen. Und wenn ich Hilfe brauche... Oh,
jetzt bin ich neidisch.
Ja.
Kannst du bitte aufhören?
Ja, okay. Kein Problem.
Nein, ich meine jetzt.
Ja. Nee, also wirklich, ich bin aber auch ein sehr positiver Mensch. Mhm. Ne? Also ich sehe immer erst das Gute und dann gucken wir mal, was passiert.
Mhm. Du bist das Gegenteil von dem, was man sich landläufig unter Buchhändlerin vorstellt, eigentlich so ein bisschen, finde ich.
Inwiefern?
Naja, eigentlich, Buchhändler sind trocken, die sind, also wenn ich so an, wenn mein Klischee von einem Buchhändler ist so ein bisschen aus der unendlichen Geschichte, so ein grumpy, old.
Dann hättest du kennst Herrn Laufen nicht, ne?
nee, ich glaube, den kenne ich nicht mehr.
Ich habe Herrn Laufen ja erst kennengelernt, als ich hier angefangen habe, 85, und da war er ja schon alt, sag ich mal, ne? Der hat 90 aufgehört und ist 93 gestorben. Der war alt, als ich hier angefangen habe. Und da hieß ich auch immer noch Fräulein Schmiedl, also oldschool. Das war so einer. Mhm. Aber der war nicht grumpy. Ich wollte immer so sein wie Herr Laufen. Der, wenn du den gefragt hast, der wusste Geburtsdaten von Autoren. Mhm. Der wusste fast alle Titel von denen. Dann kam ja hier auch die krudesten Bestellungen teilweise an und dann sagte der dann immer, Fräulein Schmiedl, gehen Sie mal oben und holen Sie den Ordner O, Lieferanten von 1977. Und ich so, wie jetzt? Ja, und da hatte der 1977 bei diesem Verlag irgendwas bestellt, was jetzt noch mal gewünscht war. Der hatte ein Wahnsinnsgedächtnis. Das wollte ich immer haben. Also ich bin schon nicht schlecht, was Namen und Telefonnummern und Zahlen angeht, aber der war...
Ist nicht auch, ist das nicht so ein bisschen... Wir hatten in Köln gab es in Saturn. In Saturn, da arbeitete ein, ich würde sagen, es war ein Brite. Es kann aber auch ein Amerikaner gewesen. Er hatte auf jeden Fall einen sehr englischen Akzent. Und so ein bisschen punkig angehaucht, das war jetzt in den 80ern. Wenn du zu dem, der stand den ganzen Tag da, dann kamen Menschen an seine Theke und sagten, da ist die neue Platte von dieser Band, das ist Gitarre und das ist ein blaues Album und die haben so und dann sagte der, alles klar, das ist Gang XY, bla bla, die und die Band, die Pressung. Gibt aber noch die zweite Pressung, die steht daneben. Muss er aufpassen, verwechselt es nicht.
Genau.
Danke. Mhm.
So das was. War herlaufen.
Ja.
Da, nur halt in Literatur. Mhm.
Und kommen Menschen zu dir rein und sagen, meine Freundin hat mir von diesem Buch erzählt. Da ist ein Mann und eine Frau und geht um Liebe. Und das Cover ist grün.
Wenn ich, sagen wir es mal so, wenn die das beschreiben können, den Inhalt oder so, kann ich, wenn ich selber nicht weiß, weil ich das Buch nicht selber gelesen habe oder noch nie in der Hand hatte, kann ich ja Schlagwörter im Computer eingeben. Das ist ja heute wesentlich einfacher als früher mit den dicken Schinken von Katalogen, die ich noch in meiner Ausbildung hatte. Aber es gibt ja auch Leute, die reinkommen, also da frage ich mich immer, Kinder, sie hatten da vor 3 Wochen ein rotes Buch im Fenster.
Mhm.
Ja. Da stehe ich auf dem Schlauch. Na? Oder ich brauche ein Mathebuch. Mhm, welches denn? Ja, es war rot. Ja, sage ich, toll. Früher war es der Kusch, also ganz früher. Da gab es 4 Bände. Meinen Sie den? Ja, das weiß ich nicht. Ja, sage ich, wie soll ich dann rausfinden, welches Mathebuch Sie brauchen? Sie müssen mir schon sagen, ne? Titel wenigstens, Nummer, welche Schule? ja, wenn dann die Schule rauskommt, dann kann ich das so ein bisschen eingrenzen. Ja, aber dann gibt es ja auch noch da unterschiedliche
mit
Grundkurs, Leistungskurs oder Erweiterungskurs, Grundkurs, je nachdem und so. Ne? Manchmal sind die so unwissend, um Sachen zu bestellen, die sie brauchen. Weißt du, wenn jemand nicht weiß, was er lesen will, kann ich es ja noch verstehen. Aber die, wie gesagt, das rote Mathebuch, ja, das erinnert mich immer noch so an das, was mir so im Gedächtnis aus den 80ern hängen geblieben ist.
Genau, ja. Dieses eine Lied.
Mhm, genau.
Dings. Mhm. Na.
Aber es ist auch toll, wenn man sowas weiß.
Also ja.
Ich habe das bei Herrn Laufen immer wirklich gewünscht. Immer bewundert.
Ich habe mir das immer, so ein Gedächtnis habe ich mir immer gewünscht.
Der hat auch, so Bücher in den ersten ein, zwei Sätzen. Der wusste dann, welches Stück das ist, also welches Buch. Ne?
Das war dann auch so einer von denen, die sagen können, also Camus hat gesagt.
Genau, ja. Er war eher bei den deutschen Klassikern halt so, sehr firm, ne? Mhm. Aber ja, so einer war Herr Laufen. Mhm. Aber da werde ich nicht mehr hinkommen, glaube ich.
Aber ich danke dir für deine Zeit,
dass du
mir das Pause geopfert hast und hoffe, dass der Postmann jetzt
irgendwann bald klingelt. Ja.
Genau, und wahrscheinlich, aber guck mal, der hat uns in Ruhe lassen.
Ja, finde ich doch gut, prima. Ne? Ja.
Okay. Alles klar. Ich danke dir, wir freuen uns auf den nächsten Büchertisch und Dankeschön.
Ja, ich sage auch Dankeschön. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Okay, wie geht dein Tag jetzt noch weiter?
Ich muss jetzt, also ich bleibe jetzt hier an diesem Schreibtisch sitzen und mache jetzt bam, bam, bam weiter Bürogedöns.
Uiuiui.
Und dann habe ich heute Abend habe ich Yoga.
Okay. Mhm. Okay. Das, was hast du?
Yoga.
Yoga. Ich dachte ja, ich habe gerade eine Veranstaltung, die ich nicht falsch Yoda. Verstanden habe. Yoda. Wer spielt heute Abend hier? Yoda. Ja, Hammer. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Verbiegen. Ich werde mich jetzt auf den Heimweg machen und ich muss auch noch ganz viel Schreibtisch machen. Ich muss Dinge vorbereiten. Und dann würde ich sagen, die Formalitäten. Liebe Leute, bitte empfehlt uns weiter. Das ist das Allerbeste, was ihr für uns tun könnt. Empfehlt diesen Podcast weiter, die Welt ist ein besserer Ort.
Absolut.
Mit diesem Podcast. Absolut. Hast du heute die Bildschlagzeile? Gestern, das war meine Lieblingsbildschlagzeile. Gestern war diese wunderbare Bildschlagzeile. Sie stehen auf dem toten Timmy und lassen sich fotografieren. Was macht ihr mit unserem Wal? Also ich ganz ehrlich, Menschen, die Bild-Zeitung immer noch ernst nehmen mit solchen Schlagzeilen, denen ist nicht zu helfen. Es tut mir leid. Ich würde mich auch als Bildredakteur schämen. Mhm. Ich würde mich schämen, sowas drucken zu müssen. Da ist auch keine Ironie oder irgendwas drin. Das ist einfach nur
schlimm.
Schlimm.
Ja.
Natürlich auch mit, ist die AfD noch zu stoppen? Fragezeichen, ganz klein steht dann da. Und du denkst, okay, am letzten Wochenende hat die AfD 29% laut Insa-Umfrage. Die Insa-Umfrage ist Springerpresse.
Mhm. Ups.
Genau. Die anderen Umfragen sind bei 26%. Also, nur mal so. Die Frage, wer schreibt diese...
Nein, jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht, Nito.
Nein, wir begeben uns da nicht rein, nein. Weil die Welt eigentlich ein guter Ort ist.
Und
wir machen sie dazu.
Okay,
also, abgemacht. Leute, bleibt uns treu, kommt ins Ebertbad, bleibt gute Menschen,
wählt seid nicht
gute
die Menschen. AfD, lest nicht die Bild-Zeitung. So einfach kann es sein.
So einfach kann es manchmal sein, ja. Seid gut zu euch, dann könnt ihr gut zu anderen sein. Und... Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast.